Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Mit Malte Asmus und wir blicken heute auf das Duell voraus, das ab Mitte der 1980er Jahre mal für so ungefähr zwei Jahrzehnte lang Nord-Süd-Gipfel hieß. Bayern gegen Werder, kein Duell gab es in der Liga-Historie häufiger. Und was früher mal ein Duell auf Augenhöhe war, ist aktuell zwar nur noch David gegen Goliath, aber aufgrund der Historie und natürlich der aktuellen Entwicklung bei Werder hochinteressant. Und wir blicken drauf mit Daniel Kotheus, Werder-Reporter bei der Deichstube und seit neuestem auch Thomas Schaaf-Biograf. Hallo Daniel.
Hallo Malte, grüß dich.
Schön, dass du die Zeit nimmst und wir müssen am Start natürlich nochmal über dein Buch vorstellen, was du übrigens dann nach unserer Podcast-Aufnahme heute am Tag später noch groß präsentieren wirst. Thomas Schaaf, die Biografie. Du hast die geschrieben zusammen mit Thomas Schaaf, weil du auch mal über Werder-Siege gegen Bayern schreiben wolltest?
Ja, genau. Das war die eigentliche Intention dahinter, dafür irgendwie einen eleganten Umweg zu finden. Ganz so war es nicht. War tatsächlich der Gedanke, dass ich mich irgendwann gefragt habe, so viele Fußballer, verdiente Profis, Trainer haben schon Bücher vorgelegt. Warum eigentlich nicht die Werder-Legende? Und da wir im beruflichen Kontext immer mal wieder in den vergangenen Jahren miteinander zu tun hatten, habe ich ihn irgendwann mal gefragt und ja, die erste Reaktion fiel so aus, wie man sich das bei ihm vorstellen kann. Das war so, boah, weiß ich nicht, muss das sein? Und dann haben wir ein bisschen gesprochen. Ich habe ihm das so skizziert, wie mir das vorschwebt und irgendwann hat er gesagt, okay, dann bin ich dabei. Und dann haben wir anderthalb Jahre lang ganz viel Kaffee zusammen getrunken und wirklich sein Leben aufgerollt, seine Karriere. Und ja, ich bin sehr, sehr happy jetzt heute, Erscheinungstag, dass dieses Buch jetzt im Handel und überall zu haben ist und was du schon sagtest, heute Abend große Buchpremiere in Bremen. Da haben sich 1400 Gäste angekündigt. Das wird eine Gala und die Aufregung steigt so langsam.
Verdient natürlich für die Figur Thomas Schaaf seine Verdienste um Werder Bremen. Ja, im letzten Jahr gab es ja auch schon eine Biografie des leider schon verstorbenen Willy Lemke. Ailton hat eine Biografie gekriegt, also von daher Thomas Schaaf auch tatsächlich folgerichtig.
Total. Letztes Jahr war der große Herbst der Werder-Bücher. Da gab es dann noch die Chronik des Double-Jahres 2004 und die beiden Bücher, die du gerade erwähnt hast. Willy Lemke natürlich sehr tragisch. Der ist also am Tag nach der finalen Manuskriptfreigabe dann plötzlich und unerwartet leider gestorben. Was die Kollegen, ich kenne die ganz gut, die das Buch geschrieben haben, da natürlich auch ins Schwitzen gebracht hat. Aber auch ein fantastisches Buch, habe ich auch sehr gern gelesen. Und ich war so gesehen, weil da war ich mit Thomas Schaaf ja schon mittendrin in der Arbeit, ganz froh, dass klar war, unser Buch kommt erst ein Jahr später. Und wir haben dann das etwas entzerrt, der Markt der Werder-Bücher wird dann jetzt halt wieder neu bespielt.
Ja, passt doch auf jeden Fall. Welche Bedeutung hat Thomas Schaaf für dich? Du bist ja auch Werder-Fan. Ich habe gelesen, in der Vorbereitung. Joe Micou natürlich eine deiner großen Ikonen, aber und das fällt ja genau in die Zeit mit Thomas Schaaf dann auch als Trainer.
Genau, aber das reicht, also wenn man auf mich persönlich schaut, sogar noch weiter zurück. Ich bin gebürtiger Bremer und so erste bewusste Erinnerung, Werder-Fanwerdung war tatsächlich 93 der Meistertitel. Da hat er sportlich jetzt keine Riesenrolle mehr gespielt, aber war halt einfach omnipräsent, der ewige Bremer, von dem man sich jetzt nicht unbedingt ein Poster ins Zimmer gehangen hat. Da gab es andere Stars, aber ja, die Zuverlässigkeit, Konstanz in Person. Und dann natürlich nach hinten raus das, was er als Trainer geleistet hat in Bremen. Unvergessen, ich hätte fast gesagt, hier streiten sich etwas die Geister, wer jetzt die größere Legende ist, Otto Rehhagel oder Thomas Schaaf. Ich möchte das gar nicht werten wollen, aber bei Schaaf kommt sicherlich noch obendrauf, dass er auch als Spieler ja unfassbare Erfolge gefeiert hat mit Werder, Europapokalsieger, Meisterschaften, Pokalsiege. Ich glaube, es gibt in der ganzen Vereinsgeschichte nur, müsste ich jetzt lügen, zwei Titel, bei denen er nicht irgendwie beteiligt war. Und dementsprechend muss man, glaube ich, sehr lange suchen, um ein größeres Werder-Gesicht zu finden.
Einer, der auch den Bayern natürlich öfter mal in die Suppe gespuckt hat. Von den letzten 31 Duellen der Bayern gegen Werder konnte Werder mal gerade eins gewinnen. Zur Aktualität kommen wir gleich noch. Aber wenn du auf den aktuellen Fußball guckst und die Person Thomas Schaaf ja in den letzten Jahren dann auch so hautnah erlebt hast, glaubst du, mit seiner Art könnte er heute noch erfolgreich sein? Und vermisst du jemanden mit dieser Art im aktuellen Fußball?
Ich glaube, dass das funktionieren kann mit seiner Art. Das ist natürlich in vielen Sachen, ich ich will jetzt nicht sagen oldschool, weil das ist immer so wertend. Mhm. Der ist schon noch up to date. Nicht zuletzt durch seine langjährige Tätigkeit ja auch als Spielerbeobachter für die UEFA. Also er hat bis einschließlich letzte Saison noch Man of the Match gewählt bei Champions League Spielen, hat an diesem Technical Report mitgearbeitet. Also was moderne Entwicklungen technischer Natur, aber auch so gesellschaftlicher Natur um diese Sportart angeht, da ist er komplett auf der Höhe. Mhm. Und ich glaube, dass er mit seinem Renommee und mit seiner Art der Ansprache auch heute noch Mannschaften begeistern und anzünden könnte für seine Sache. Ja, was heißt, vermisst du so einen Typ? Die werden halt auf jeden Fall nicht mehr, ne? Das ist eine Trainergeneration, die im Wechsel ist. Mit Christian Streich ist ein vergleichbarer Charakter ja auch vor kurzem aus dem Amt geschieden in Freiburg. Und es wächst eine neue Generation nach. Ja, aber auch das muss nichts Schlechtes sein. Als Thomas Schaaf 99 Werder-Cheftrainer wurde, war der auch 38 Jahre alt. Also damals gab es den Begriff Laptop-Trainer noch nicht, aber streng genommen war er damals so einer, der als Newcomer reinkommt und eine Riesenkarriere startet. Also deswegen würde ich das gar nicht kritisch sehen, dass die alten Haudegen weniger werden.
Erkennst du was von Thomas Schaaf im aktuellen Trainer Horst Steffen wieder?
In jedem Fall die Idee von Fußball. Das hat Horst Steffen auch auf einer seiner ersten Pressekonferenzen gleich gesagt. Da ist er auch auf Schaaf angesprochen worden und auf dessen berühmten Satz, lieber ein 5-4 als ein 1-0. Und dazu sagte Horst Steffen nur, ja, das unterschreibe ich komplett. Also der möchte auch, dass seine Mannschaft aktiv ist. Mut ist ein Stichwort, das ganz oft fällt. Also auch Dinge riskieren, auch mal Gefahr laufen, hinten ein Gegentor zu kassieren. Horst Steffen hat den schönen Satz gesagt, man kann vor so vielen Dingen berechtigterweise Angst haben im Leben, muss man sogar, aber bitte nicht davor, ein Fußballspiel zu verlieren. Denn das macht uns zu allen Spaß und Freude und die soll man auf dem Platz sehen. Und da entdeckt man ganz viel von den Schaafschen Ansätzen wieder.
Ja, auch im Saisonstart dann schon 8 Tore selbst geschossen, 10 kassiert. Also dieser riskante Ansatz, wo viele Fans vielleicht auch sagen, ein bisschen mehr Pragmatik täte vielleicht Horst Steffen auch gut. Wie positionierst du dich da selber?
Ich bewerte das, oder anders, ich tue mich immer noch ein bisschen schwer damit, das zu bewerten, weil ich Werders Saisonstart oder überhaupt dieses ganze Konstrukt Werder Bremen 2025 immer noch in der Findungsphase sehe, durch viele späte Transfers, durch einen neuen Trainer, durch sehr viel Unruhe im Sommer. Also das ist jetzt dabei, zusammenzuwachsen. Und ich glaube, wenn man sich den Fußball anguckt, den Horst Steffen mit Elversberg hinbekommen hat über Jahre, nicht nur was Ergebnisse und Erfolg, sondern auch was Attraktivität angeht, dann darf man sich in Bremen auf das freuen, was da möglich ist. Und das Schöne ist, natürlich holpert's ein bisschen. Es gab dieses Ausrufezeichen in Gladbach, den späten Punktgewinn gegen Leverkusen, gab aber auch weniger gute Auftritte, wie jetzt zuletzt gegen Freiburg. Aber so das Bremer Umfeld hat da aktuell ein sehr gutes Gespür dafür. Dieser Trainer kommt mit seiner Art in der Mannschaft, in der Stadt, im Umfeld super an. Und ich glaube, da könnte wirklich was draus werden.
Also geben wir ihm ein bisschen Zeit, dann auch dieses Gesicht von Werder Bremen auf dem Platz dann zu formen. Das spielerische Gesicht, das hatten zumindest jetzt in den letzten Wochen viele vermutet, sollte vielleicht Victor Boniface sein, der vermeintliche Königstransfer, der ja aus Leverkusen ausgeliehen wurde, der aber bisher auf dem Platz noch nicht so viele Schlagzeilen macht, dafür mit Social Media Posts. Was sagst du zu dieser, in Anführungsstrichen, Affäre? Die pendeln ja so ein bisschen zwischen hochphilosophisch und leicht sexistisch.
Ja, ich habe das natürlich auch wahrgenommen und teile die Verwunderung, die eine breite Masse bei diesen Posts auch empfindet. Wir haben in den letzten Tagen dabei Werder auch mal nachgefragt, gerade bei diesem Post, ich kriege ihn jetzt Gott sei Dank im Wortlaut nicht mehr zusammen, aber wo es um die Anzahl von Frauen im eigenen Leben geht. Das ist natürlich was, wenn man das runterbricht auf die Botschaft, die da drin steckt, lässt sich das mit den Werten, die Werder als Verein nach außen transportiert, nicht unbedingt übereinbringen. Und der Verein sagte, ja, sehr diplomatisch, wir sprechen das mit Victor, so wie wir mit allen Spielern über ihre Social-Media-Aktivitäten sprechen. Das ist so der offizielle Wortlaut. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass man da intern aus allen Wolken gefallen ist und gesagt hat, ist der des Wahnsinns? Und dass die Ansprache da vielleicht auch etwas deutlicher ausfällt. Aber er ist ein spezieller Typ. Das zeigt auch die Tatsache, dass er Call of Duty zockt und streamt, während die ganze Welt rund um Werder auf seine Verpflichtung am Deadline-Day wartet. Er ist in Leverkusen ja auch schon mit der einen oder anderen Extravaganz mal aufgefallen. Das haben die Verantwortlichen gewusst. Das hat man quasi mit eingekauft mit diesem Namen. Und jetzt bleibt zu hoffen, dass er das mit sportlich starken Auftritten ganz, ganz schnell überstrahlt.
Wie wäre Thomas Schaaf mit so einer Situation umgegangen? War natürlich eine andere Zeit. Social Media zu seiner Hochzeit als Werder-Trainer natürlich noch nicht das Thema, aber Schlagzeilen genau. Schon.
Da ist er übrigens heilfroh, dass der Kelch noch zeitlich an ihm vorbeigegangen ist. Aber ich bin mir ganz sicher, den hätte er zur Seite genommen und gesagt, Junge, bitte nicht nochmal, das geht nicht. Also der ist ja durchaus den Umgang mit schwierigen Stürmern, Stichwort Ailton, gewohnt gewesen. Und die Ansagen für Toni gehörten in Bremen irgendwann auch zum normalen Tagesablauf. Und so eine hätte Boniface sich garantiert auch abgeholt.
Also der kriegt jetzt auf jeden Fall dann von der Führung von Werder Bremen Team intern bzw. vereinsintern erstmal einen Rüffel. Aus deiner Sicht auch das richtige Vorgehen, da diese Social-Media-Aktivitäten nicht zu überwachen, das ist jetzt vielleicht zu stark, aber doch eben mal drauf zu gucken und dann auch vielleicht ein bisschen mehr zu reglementieren?
Ja, das ist so ein zweischneidiges Ding. Ich finde, einerseits sagen wir aus den Medien ja auch, Mensch, wo sind die echten Typen? Wir wollen mal Ecken und Kanten, die sollen noch mal ihre echte Meinung sagen und dann sofort irgendwie auf die Barrikaden zu gehen, wenn das einer in Social Media mal tut, rate ich immer dazu zu sagen, in Ruhe betrachten. Diesen Frauenpost haben wir eben angesprochen. Das berührt natürlich einen Grenzbereich, wo man sagt, boah, Junge, du hast irgendwie als Bundesliga-Profi, als Star auch eine Vorbildfunktion und schreib da gerne Quatsch rein, schreib da gerne Lustiges rein, Philosophisches rein, aber berühre nicht solche Bereiche. Also da, finde ich, ist ein Hinweis, ob es jetzt ein Appell oder eine Ansage sein muss, weiß ich nicht, aber ein ernster Hinweis in jedem Fall angebracht.
Dann lieber Post wie das Leben ist wie ein Schuh, du kannst keine Kuh trinken, weil die Erde eine Karotte ist. Ich denke da immer noch drüber nach. Hast du irgendeinen Ansatz, was das bedeuten könnte?
Nee, ich habe auch lange gegrübelt. Den Schuh kann man sicher halbwegs noch erschließen für einen Fußballprofi, aber spätestens bei der Kuh war ich auch raus. Also müssen wir ihn bei Gelegenheit mal fragen, aber ich bezweifle, dass er das selber... Ja, vielleicht lässt der Dichter sein Werk auch einfach unentleert.
Das ist manchmal auch gut, einfach stehen lassen und dann der Interpretation freistellen.
Und hier kommt kurz Werbung.
Ganz ehrlich, Leute, ich kann es kaum noch erwarten, endlich FC 26 auf meiner PlayStation 5 in Betrieb zu nehmen. Ja, richtig gehört. Ich, Pit Gottschalk, zocke mit Hilfe von EA Sports. Und das sogar aus beruflichen Gründen. Denn was nur wenige wissen, bevor ich meine Analyse zu einem Bundesligaspiel schreibe, spiele ich beide Mannschaften komplett durch. Das Vorspiel hilft ungemein. Ich lerne die einzelnen Spieler kennen und durchschaue die Taktik der Trainer. Das ist jetzt besonders zu Beginn der Bundesliga-Saison wichtig. Am zweiten Spieltag wollte ich zum Beispiel das Derby zwischen HSV und St. Pauli checken. Wie gut sind die Neuzugänge? Wie arbeitet die Fünfer Abwehrkette? Wie klappt das Flügelspiel? Das alles liefert FC 26 in einer Qualität und Detailgenauigkeit, die atemberaubend sind. Leider war das Spiel noch nicht draußen. Ich ging quasi unvorbereitet in den Volkspark, da merkte ich wieder, wie mir das Spiel immer hilft. Aber das ändert sich ja jetzt. Ende September kommt FC 26 endlich auf den Markt. Und wir bei Fever Pitch dürfen uns gleich doppelt freuen, denn EA Sports macht uns ein Angebot, das wir unmöglich ablehnen können. Wir bekommen FC 26 eine Woche vorab, vor allen anderen Fußballfans. In den Shownotes findet ihr einen Link, um die Ultimate Edition zu bestellen. Das ist das Beste, was man kriegen kann. Also ich schlage da gleich zu, ich will ja wissen, was ich da schreiben soll. Und für alle, die selbst nicht zocken, kleiner Tipp von mir, FC 26 ist das perfekte Geschenk für den Sohnemann oder die Enkelkinder. Ich sage euch aus eigener Erfahrung, wenn ihr das Spiel besorgt, seid ihr die zu Hause, der Held.
Aber über seine sportlichen Leistungen bisher, da brauchen wir gar nicht viel interpretieren. Das war noch nicht das, was sich Werder natürlich erhofft hat. Und das war auch vor allen Dingen nicht das, was Horst Steffen sich erhofft hat. Der hat das ja auch ziemlich deutlich dann auch schon kritisiert.
Genau, er hat nach dem Freiburg-Spiel auf Nachfrage, weil es sehr auffällig war, Boniface kommt ins Spiel. Eigentlich hat der klassische Brecher für vorne, der Neuner, der die Bälle festmachen soll, in Abschlusssituationen kommen soll. Und der lief dann auf dem Platz als Zehner, Achter, teilweise sogar Sechser rum. Wenn man das jetzt positiv auslegt, kann man sagen, Riesenaktionsradius, der war bemüht, der wollte das Spiel irgendwie beeinflussen. Ja, zur Wahrheit gehört aber leider auch, Effekt hatte das nicht. Und es hat dazu geführt, dass er seine Kernkompetenz, nämlich vorne für Gefahr sorgen, komplett vernachlässigt hat. Und das hat Horst Steffen relativ deutlich zur Sprache gebracht und gesagt, nee, das hat mir nicht gefallen. Das wird ein Thema sein, über das wir reden. Und man sieht bei Boniface einfach auch, ja, natürlich ist der nicht fit und austrainiert. Der hat eine ganz holperige Vorbereitung mit Leverkusen absolviert. Der wird Zeit brauchen, um körperlich auf sein Top-Niveau zu kommen. Und in meinen Augen ist dieser Transfer, dieses Leihgeschäft von Werder, ja, eine spannende Wette. Wenn das aufgeht und man den hinkriegt, hat man für mich einen der Top 5, wenn nicht Top 3 Stürmer der Bundesliga, der auf jeden Fall die komplette Bremer Offensive anderthalb Level nach oben schießen kann. Wenn das nicht aufgeht, ja, dann hat man ein Dauerthema, Stichwort Social Media Posts, schwieriger Typ, sportlich unzufrieden. Also dann gibt's Störgeräusche und da bin ich gespannt, in welche Richtung sich das entwickelt. Der Start war jetzt jedenfalls kein traumhafter.
Das stimmt. Und er hat eine Verletzungshistorie, die ja auch sich durch die letzten Jahre seiner Karriere zieht. Zwei Kreuzbandrisse schon, Adduktorenprobleme. Und bei Milan ist er ja aufgrund dieser Verletzungshistorie und aufgrund der sportärztlichen Untersuchung vor einem ja eigentlich fast schon sicheren Leihgeschäft dann doch abgeblitzt. Hatte das bei Werder keine so große Rolle gespielt oder haben die Ärzte da was anderes entdeckt oder das weniger gravierend eingeschätzt?
Also nach allem, was wir wissen, haben die Bremer Ärzte das natürlich zur Kenntnis genommen, was da in Mailand passiert ist, dass er da eben für nicht tauglich befunden wurde. Man ist in Bremen letzten Endes aber zu dem Entschluss gekommen, zu sagen, dieses Risiko gehen wir ein. Denn der große Unterschied zwischen dem angestrebten Milan-Deal und dem Geschäft, das Werder jetzt mit Leverkusen hat, ist eben, Mailand wollte den kaufen und hat dann gesagt, boah, ne, das Risiko ist zu groß, dann haben wir den jahrelang hier unter Vertrag und der ist kaputt oder kann vielleicht nicht so spielen, wie wir uns das erhoffen. Werder hat ihn jetzt für ein Jahr geliehen, ohne irgendeine realistische Chance auf eine Zukunft danach, weil der Marktwert, selbst wenn der in Bremen jetzt kein einziges Spiel mehr macht, der wird nächstes Jahr immer noch zu teuer sein und einen anderen Abnehmer finden. Und das wissen die Bremer Bosse und haben gesagt, komm, wir machen da ein gutes Konstrukt, die zahlen keine Leihgebühr, man teilt sich das Gehalt 50-50 auf, so ist das wirtschaftliche Risiko überschaubar und die Chance auf einen sportlichen Volltreffer zumindest gegeben. Und das sind so klassische Werder-Deals, wenn wir mal an Naby Keita zurückdenken, da ist es total vor die Wand gefahren, aber auch da hat man dieses Risiko gesucht. In Fällen von Ömer Toprak damals, Niklas Füllkrug, die auch mit einer riesen Krankenakte kamen und auch Probleme hatten, hat sich's am Ende aber ausgezahlt. Toprak, Aufstiegskapitän, Füllkrug, Nationalspieler geworden bei Werder. Ja, also das macht Werder ganz gerne mal, dass man so Spieler, die man sich normalerweise gar nicht leisten könnte, die überhaupt nicht die eigene Kragenweite haben, auf diesem Wege dann mal ranholt.
Ja, du sagst es gerade, finanzielles Risiko überschaubar, war es bei Keita damals ja auch, Sommer 2023, ablösefrei aus Liverpool gekommen, aber dann eben nur Querelen. Der Junge war auch ständig verletzt, was natürlich dazu beitrug. Siehst du da vielleicht, wollen Sie jetzt nicht die Teufel schon an die Wand malen, aber siehst du da mögliche Parallelen zu Boniface? Aufgrund dieser Verletzungsgeschichte zum Beispiel.
Ja, also ich sag mal, Parallelen gibt es definitiv. Es sind zwei Spieler, die im Verdacht stehen, wenn sie topfit sind, Weltklasse-Qualität auf den Rasen zu bringen, die der Bremer Mannschaft total weiterhelfen können. Zwei Spieler, die mit einer riesen Krankenakte kommen. Und zwei Spieler, die, ohne dass ich sie persönlich so gut einschätzen könnte, dass ich sagen würde, das ist definitiv so, aber die charakterlich, sagen wir mal, zumindest als anspruchsvoll gelten. So, und klar gibt's da Parallelen. In Bremen, also wenn man Werder-Bosse darauf anspricht, kriegt man ein ziemlich hörbares Naserümpfen, weil die da natürlich gar keinen Bock drauf haben, dass man jetzt sagt, hat man jetzt hier Keita 2.0. Boniface hat mit seinem Pass in Gladbach gezeigt, kurz nach der Einwechslung, dass er helfen kann. Und auch die Trainingseinheiten, die wir beobachten, da sieht man Bewegungen von ihm, wo man denkt, ja, okay, die kann einfach kein anderer in diesem Kader. Man muss den aber, ja, nochmal körperlich und auch, ja, stimmungsmäßig auf das Level bringen, dass der sagt, ey, Bremen ist mein Sprungbrett und da poliere ich meine Karriere wieder auf und dann geht's nächstes Jahr weiter und eben nicht sich denkt, gut, Call of Duty zocken kann ich auch hier, aber richtig Bock habe ich nicht. So, ne? Das ja.
Im wahrsten Sinne des Wortes Ego-Shooter.
Ja, genau, trifft es vielleicht ganz gut. Ja, aber Shooter halt auch, weil dass er Tore schießen kann und in der Bundesliga ein absoluter Premium-Stürmer sein kann, das haben wir ja nun auch alle hinlänglich vorgeführt bekommen die letzten Jahre.
Das hat er bei Leverkusen bewiesen, vor allen Dingen natürlich in der Meistersaison, aber dann auch trotz Verletzung dann in seinem zweiten Jahr bei Bayer. Jetzt ist Horst Steffen gefordert, mit ihm umzugehen, das, was du eben angekündigt hast, umzusetzen, ihn auf Kurs zu bringen. Wie geht denn Boniface, weil wir gesagt haben, Ego-Shooter, doch etwas schwierigerer Charakter mit solcher Kritik um, die er jetzt ja in voller Breitseite kriegt für die Social-Media-Aktivitäten, aber eben auch für das Sportliche und das eben auch öffentlich. Ist das aus deiner Sicht der richtige Umgang mit ihm, also quasi als Warnschuss, ihm das öffentlich dann auch zu präsentieren, weil intern werden sie es ihm ja auch sagen.
Genau, mich hat es ein bisschen überrascht nach dem Freiburg-Spiel, weil Horst Steffen sonst auch in den Gesprächen mit uns, auch mal abseits der Kameras, immer wieder darauf hinweist, ich spreche nicht gern über einzelne Spieler, wenn ich das, was ich dann sage, ihnen noch nicht face-to-face gesagt habe. Dementsprechend ist er da von seinem Kurs ein bisschen abgewichen und der ist lang genug im Geschäft. Der macht nichts zufällig. Also das wird er sich genau überlegen und planen, wann er welche Aussagen platziert. Und so gesehen kann man das als ja kleinen Wink an Victor Boniface interpretieren, der da heißt, du bist ein Riesenname und der größte Star, den wir im Kader haben. Mhm. Nebenbei auch noch der wertvollste Spieler, den Werder in der gesamten Vereinsgeschichte je im Club hatte. Aber trotzdem musst du auch zeigen, dass du das hier willst und Bock hast. Und wie er wiederum damit umgeht, kann ich schwer einschätzen. Der macht ja nach außen hin immer den Eindruck, als wenn ihn das alles so halbwegs interessiert, weil er einfach ja so ein Eisklotz ist auf dem Weg zum Trainingsplatz und da kann man sehr wenig was rauslesen. Ich hoffe aber sehr für Werder, für alle Fans, ja, dass er die richtigen Schlüsse da zieht und möglichst schnell auch zeigt, dass man an ihm viel Freude haben kann.
Wie kommt denn das Theater in der Mannschaft an?
Es ist in der Mannschaft, nach allem, was man so in Erfahrung bringen kann, schon so, dass dieser Transfer sehr abgefeiert wurde, weil dieser Transfersommer, das haben ja alle mitbekommen, der war lang und der war zäh und es ist lange gar nichts passiert und irgendwann nach hinten raus ging es ja auch los, dass die ersten Spieler gesagt haben, oh, ja, so langsam ein bisschen Hilfe könnten wir noch gebrauchen und dann kommt halt so ein Boniface, der mit Jinma Felix Agu ja auch so eine kleine Nigeria-Connection trifft, also gut andocken kann. Der ist schon gut angekommen im Team und ist, glaube ich, seinen Mitspielern gegenüber auch einer, ja, der für Scherze zu haben ist und der ja diese Eisblock-Mentalität ablegt. Aber ja, so die Mechanismen innerhalb einer Fußballmannschaft weiß irgendwie ja auch jeder, wenn du da so einen hast, der sich zum faulen Apfel entwickelt und der den Erfolg der Gruppe gefährdet, dann kann das auch ganz schnell in die andere Richtung gehen. Und ja, von daher gucken auch die Mitspieler natürlich total drauf, wie sehr hilft der uns denn jetzt wirklich.
Und sie gucken natürlich auch dann darauf, wie der Trainer umgeht. Und die Öffentlichkeit guckt auch drauf, wie der Trainer mit solcher Situation umgeht. Jetzt hast du Horst Steffen vorhin schon ein bisschen charakterisiert, hast auch schon über seine Herangehensweise an den Fußball gesprochen und über seine Handschrift. Erkennst du die schon? Formt die sich jetzt schon? Klar, offensiv und defensiv, die Balance muss er noch finden, aber siehst du da schon eine klare Richtung, wo es dann hingehen wird?
Ja, man sieht es rein systematisch ja, dass die Viererkette back ist in Bremen. Ole Werner hat ja all die Jahre mit der Dreierkette gespielt, Markus Anfang davor vornehmlich auch. Jetzt ist die Viererkette zurück, Doppelsechs davor, auch das ein nicht ganz neues Modell, aber schon in der Konstanz neu, das erkennt man. Und eben ganz zentral, da sind wir tatsächlich wieder bei Boniface, ist dieser eine echte Spitze vorne drin. In Elversberg war es Aslani, der als spielmachender Mittelstürmer, würde ich fast sagen, in jeden Angriff eingebunden war, Bälle festmacht, dann wieder tief geht. Auch das ist zu erkennen. Der Job ging in der Vorbereitung in weiten Teilen an Keke Top, wo zu sehen war, ja, kann klappen, ist aber vielleicht noch zu früh. Er braucht noch irgendwie einen, in dessen Schatten er sich ein bisschen entwickeln kann. Und ja, grundsätzlich ist das alles schon zu erkennen und eben auch diese Aktivität und was eben auch rund um den Verein, rund ums Stadion deutlich wird, Horst Steffen legt Riesenwert aufs respektvolle Miteinander. Und man merkt eben auch, dass ja da das auf jeden Fall Einzug gehalten hat ins Team.
Auch Benimmregeln eingeführt, also keine Smartphones bei der Physiotherapie, während der Physiotherapie-Sessions und, gut, das versuche ich meinen Kindern auch beizubringen, beim Essen erst aufstehen, wenn alle fertig sind.
Genau, das hat er relativ früh gesagt. Zu den Smartphones sagt er so, boah, die Spieler erwarten alle, dass man sie respektiert und ihre Nöte. Aber der Physiotherapeut ist hier genauso Mitarbeiter des Vereins. Und wenn man bei dem auf der Liege liegt, dann kann man sich auch, und sei es übers Wetter oder über die Serie von gestern Abend, man kann sich unterhalten und nicht in einer Parallelwelt Smartphone abtauchen. Finde ich absolut nachvollziehbar, den Gedanken. Und dieses, wir warten beim Essen, wir sind eine Gruppe, bis auch der Letzte fertig ist. Ja, auch das, finde ich, kann man auf jeden Fall so machen und hilft, so ein Gruppengefühl zu stärken.
Wie kommt das bei der Truppe an?
Soweit ich es weiß, gut. Also das sind Sachen, die sicherlich im ersten Moment mal belächelt werden. Ach, was ist das denn jetzt Neues? Von denen die Spieler aber recht schnell auch merken, ja, okay, da steckt ein Sinn dahinter. So wie es ja oft bei Fußballtrainern ist, wenn sie dann auch noch sportlich auf dem Platz ein gutes Gefühl haben, die Ansprache des Trainers stimmt. Ja, wenn das Gefühl entsteht, der Weg, den wir mit diesem Coach einschlagen, der bringt uns alle auch individuell weiter, dann sind die auch bereit, solche Verhaltensregeln ohne zu murren zu akzeptieren. Mhm.
Und jetzt muss er die Mannschaft auf Bayern einstellen. Die sind stark gestartet, 4 Siege, 18-3 Tore, glaube ich. Also alles in einem Rekordumfeld mal wieder, was die Bayern da machen. Verglichen mit Bremen, ich hatte eingangs gesagt, David gegen Goliath. Was bedeutet das jetzt für die Herangehensweise von Steffen mit Werder auf dieses Spiel?
Ich bin mir sicher, dass er mutig dort auftreten möchte. Sicherlich nicht mit offenem Visier, weil er auch weiß, dann kann es ein Fiasko werden, das ja bei allem Respekt Werder gegenüber aber ohnehin droht. Also selbst an dem Tag, wenn Werder den besten Tag erwischt und die Bayern den besten Tag erwischen, verlierst du es vermutlich auch mit 2-3 Toren Unterschied. Er wird sich da aber trotzdem nicht verstecken wollen, wird seiner Mannschaft deutlich machen wollen, hey, Freitagabend, Flutlicht an, Allianz Arena München, alle gucken auf uns, dafür machen wir diesen Job. Das ist das, was wir alle lieben. Genießt das, spielt ohne Angst und befreit auf und dann gucken wir, wo es uns hinführt. Und da bin ich sehr gespannt. Es ist ja gar nicht so lange her, du hast das vorhin kurz angesprochen, dass Werder in München diese 100 Jahre alte Sieglosstrecke mal beenden konnte. Bin ich sehr gespannt, was Freitagabend passiert, aber realistischerweise Bayerns Startrekord plus Werders aktuelle Zusammenfindungsphase, die noch nicht abgeschlossen ist, dürfte es da nichts zu holen geben.
Aber eine mutigere Herangehensweise ist, glaube ich, auch bei Bayern nicht unbedingt das Falscheste. Das haben wir ja auch in verschiedenen Spielen in dieser Saison dann schon gesehen, sei es im Pokal gegen Wien Wiesbaden oder auch in der Liga ist es ja auch schon vorgekommen, dass die Bayern, wenn sie ein bisschen Druck kriegen, dann auch durchaus hinten auch mal wackeln und für das eine oder andere Gegentor, auch wenn es am Ende nicht viele waren bisher, aber dann doch bei bestimmten sich wiederholenden Situationen dann auch anfällig sind. Also gerade Konter und sehr viel Tempo und Druck.
Total. Also du musst die beschäftigen. Du musst sie selber vor, so gut es eben möglich ist, Aufgaben und Probleme stellen, dass sie eben aus ihrem erdrückenden Übergewicht, Ballbesitz, Fußball einfach ein bisschen rauskommen. Weil wenn du dich hinten reinstellst und sagst, wir verteidigen hier mit Mann und Maus, das wird nicht funktionieren, weil dafür ist die individuelle Qualität in der Offensive eigentlich überall bei den Bayern zu groß, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sie dich auseinandergespielt haben. Und dann, wenn die dann noch Bock haben und Harry Kane, guten Tag, dann wird's halt wirklich bitter. Und dem kann man sich in meinen Augen nur erwehren, indem man den Münchnern halt auch zeigt, okay, wir müssen auch ein bisschen gucken, weil der Gegner hat durchaus auch Waffen, die uns wehtun können. Ja, und da bin ich wirklich gespannt auf den Bremer Auftritt und eben auch, Blick noch einmal kurz zurück darauf, wie Victor Boniface da vielleicht mitwirken kann.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie würdest du ihn einsetzen? Dann tatsächlich von Beginn an oder eben als Joker reinschmeißen? Oder anders gefragt, welche dieser 4 Stürmer-Varianten, die Horst Steffen ja hat mit Werder, die ja alle unterschiedlich sind, würdest du gegen Bayern wählen?
Ich glaube, angesichts der jüngsten Eindrücke, ich würde es bei Marco Gröbe lassen. Das ist zwar vorne jetzt als zentraler Stürmer nicht der, der für die High-End-Torgefahr steht. Nee, aber das ist so ein nimmermüder Wühler, der einfach im Bremer Kader der Stärkste ist, wenn es ums Thema Anlaufen geht. Der arbeitet fleißig nach hinten mit. Der schießt gute Standards, der hat grundsätzlich eine gute Schusstechnik. Warum sollte der nicht mal irgendwie aus 18 Metern einen versenken können? Und wenn es dann am Ende so ist, dass man noch die Brechstange braucht, bringt man Boniface in der Hoffnung, der hat im Strafraum diesen einen Moment, weil dann hat der auch die Qualität, eine Bayern-Innenverteidigung mal alt aussehen zu lassen. Mhm. Ich glaube aber, dass Horst Steffen bei Marco Gröll bleibt, weil Boniface eben auch für 90 Minuten noch nicht in Frage kommt.
Was glaubst du, wie lange wird er brauchen, um dann auch mal 90 Minuten zu spielen? Wie lange wird Horst Steffen brauchen, um ihn dann wettkampfhart zu machen und dann diese fehlende Vorbereitung dann auch irgendwann kompensiert zu haben?
Ja, das ist so auf den Spieltag gemünzt schwer zu prognostizieren. Ich denke, da brauchen wir aber noch ein bisschen Geduld. Der ist in der Vorbereitung in Leverkusen ja auch immer mal wieder ausgefallen wegen verschiedener Wehwehchen. Ja, schwer zu sagen, wann genau. Auf Nachfrage hört man von Werder dann auch so Sätze wie, ja, ein bisschen Zeit und ein bisschen Geduld brauchen wir noch. ja, tue ich mich schwer. Also ich hoffe natürlich auch so schnell wie möglich, gehe aber nicht davon aus, dass wir das vor der Länderspielpause noch erleben. Und das ist nämlich immer so ein Break, den Trainer ja auch gerne dann nochmal mitnimmt, zu sagen, so, und dann haben wir nochmal 2 Wochen im Grunde ja Zeit, 2 Trainingswochen, um richtig dran zu arbeiten, und dann sind wir einen Schritt weiter.
Jetzt wurde die letzte Länderspielpause bei Werder ja auch schon so wie eine zweite Vorbereitung gesehen. Wäre das dann quasi die dritte Vorbereitung und danach sind sie richtig wettkampfhart?
Kann man so sehen. Problem dabei ist natürlich auch, dass dir die Nationalspieler dann halt auch immer wieder alle fehlen. Ne? Mhm. Und das muss man ja mal lobend erwähnen, davon gibt es im Bremer Kader inzwischen wieder einige. Und wenn die dann alle auf Reisen sind, dann ist das auch wieder eine Kleingruppe, die mit U23-Spielern aufgefüllt wird, die dann trotzdem ernsthaft und intensiv trainieren, klar, aber um wirklich mannschaftstaktische Abläufe reinzukriegen, dafür fehlen wahrscheinlich zu viele. Mhm. Aber ich glaube, dass von Tag zu Tag diese Mannschaft als Gruppe und auch auf dem Platz mehr zusammenwächst und das Spiel gegen Leverkusen und Gladbach, klar kann man sagen, 2 Vereine, die danach den Trainer entlassen, die selber Riesenprobleme haben zurzeit. Trotzdem soll das die Werder-Leistung nicht schmälern. Da haben sie einfach gezeigt, Leverkusen 1-3, noch ein 3-3, da steckt Moral drin, da steckt Talent drin, Koulibaly, Dečovic, ganz spannende Spieler. Mhm. Das Gladbach-Spiel war gerade die letzte halbe Stunde in meinen Augen richtig, richtig stark. Freiburg war jetzt wieder ein kleiner Schritt zurück, aber ich glaube grundsätzlich, wenn da alle fit bleiben, ist das schon auf einem okayen bis guten Weg unterwegs in Bremen.
Das Bayern-Spiel wird man wahrscheinlich dann auch möglicherweise ein bisschen aus der Wertung nehmen, wenn es eben nicht dann tatsächlich die Überraschung gibt. Aber 4 Punkte, das ist momentan Platz 14. Aber wenn man auf die Tabelle guckt, es fehlen nur 2 Punkte bis Platz 6.
Ja, das ist ja das Schöne an den ersten Wochen einer jeden Saison, dass diese Tabellenarithmetik noch, wie soll man es sagen, sehr dehnbar ist. Also ein Sieg und du bist oben dabei, verlierst jetzt nochmal, bist du vielleicht 16. Weiß ich nicht. Also da sind ja große Sprünge noch drin. Werder selbst hat vor der Saison, ich sag mal, die Situation dankend angenommen, Trainerwechsel, um dann eben zu sagen, ein klares Saisonziel, softes Saisonziel, was es dann immer heißt, nächsten Schritt machen, weiterentwickeln. Ich bin mir sehr sicher, wäre Ole Werner Trainer geblieben in Bremen, der dann ja 2-mal knapp das internationale Geschäft verpasst hat, hauchdünn sogar, dann wäre man wahrscheinlich gar nicht drum rumgekommen zu sagen, so, aber in diesem Jahr sind wir soweit. Jetzt ist alles neu, alles anders bei Werder, dementsprechend das Ziel auch etwas vorsichtiger formuliert, nach außen hin im Club möchte natürlich auch keiner Rückschritt und die Spieler schon gar nicht. Also ich bin mir ganz, ganz sicher, dass in der Kabine, wenn nicht an der Wand, dann zumindest in den Köpfen irgendwo das Wort Europa steht.
Mal gucken, ob es dann irgendwann lauter formuliert wird. Dazu muss natürlich noch ein bisschen was passieren, muss das untermauert werden, dieser wahrscheinlich heimliche Wunsch. Wenn du mir die Glaskugel rausholen, was tippst du für das Spiel gegen Bayern?
Boah, jetzt mache ich mich beliebt bei allen Werder-Fans, aber ich glaube, es wird ein 4-1 für die Bayern.
Ja, ein Gegentor.
Mit Boniface-Tor.
Das würden dann aber wahrscheinlich die Fans durchaus unterschreiben und er sicherlich auch. Und es würde in diese ganze Thematik sicherlich auch ein bisschen Ruhe bringen und ihn ein bisschen entfernen von der Cater-Diskussion, die wir dann eben dann
absolut.
Dazu drücken wir die Daumen. Wir drücken dir die Daumen für das Buch, das Thomas Schaaf Buch. Thomas Schaaf, die Biografie im Werkstattverlag, wenn ich richtig informiert bin.
Ganz genau, ja.
Also, das solltet ihr auf jeden Fall kaufen und du wirst es präsentieren dann heute, während ihr diesen Podcast hört. Daniel, danke.
Dankeschön, Malte, hat Spaß gemacht.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.